Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Sigurd Brinkmann, schönen guten Abend. Wir setzen in Fazit unsere Reihe über Kultursponsoring mit schmutzigem Geld fort und schauen, wie sich Museen in England dazu verhalten. Ins Auktionshaus oder ab in den Sperrmüll. Sasa Handenschmidt berät Menschen, die Kunstsammlungen erben. Außerdem berichten wir über Italiens Tagebucharchiv, das Notizen von Migranten sammelt. Erst heute wurde bekannt, dass der Filmkomponist und Arrangeur Martin Böttcher vergangenen Freitag im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Er hat Musik für etwa 50 Kinofilme und 300 Fernsehfilme geschrieben, darunter einige Serien. Und doch bleibt sein Name am stärksten verbunden mit Karl-May-Filmen, für die er Anfang der 60er Jahre zu komponieren begann. Ein Hauch vom Wilden Westen. Die Winnetou-Melodie hielt sich 1962 17 Wochen lang ganz oben in den Charts. Sie machte Martin Böttcher zu einem der erfolgreichsten deutschen Filmmusikkomponisten. Ulrich Reuter gehört zu einer ganz anderen Generation deutscher Komponisten, die Musik für Dramen, Komödien oder Dokumentarfilme schreiben und ihr Fach auch an Universitäten unterrichten. Eine seiner letzten wichtigen Arbeiten ist die Musik, die Andres Feils dokumentarischer Hommage auf den Künstler Josef Beuys unterlegt ist. Guten Abend, Herr Reuter.
Schönen guten Abend.
Der Produzent Horst Wendland soll Martin Böttcher 1962 eine Karl-May-Verfilmung vorgespielt und gesagt haben, mach mal was Neues. 8 Takte reichten, damit Böttcher den Auftrag bekam. Waren das einfach ganz andere Zeiten für Filmkomponisten oder waren die Klänge, die Böttcher da geschrieben hatte, einfach unschlagbar gut?
Ja, sicher sind beide Antworten richtig. Ja. Also es waren komplett andere Zeiten, der Sound war ein komplett anderer. Das, was mit dem Film rübergebracht werden sollte, waren andere Dinge als heute. Aber natürlich hat er das wie den Nagel auf den Kopf getroffen.
Martin Böttcher hat Soundtracks für die Halbstarken komponiert, für Filme, in denen Hans Albers und Heinz Rühmann spielten. 6-mal mehr für das Fernsehen übrigens als für das Kino. Gibt es denn etwas an seiner Art, Klang zu produzieren, den Sie wiedererkennen?
Er war natürlich extrem ein Kind seiner Zeit, auch soundmäßig. Also mich erinnert diese Böttcher-Version dieser Westerns doch irgendwie sehr stark wie manche dieser Cover-Versionen, die es damals gab, zum Beispiel von Sinatra-Songs wie, ich sag mal, Strangers in the Night, da gab es die deutsche Version von Peter Beil, Fremde in der Nacht. Und wenn man diese beiden Sounds miteinander vergleicht, ist man eigentlich ziemlich nah da, was auch die deutschen Winnetous von amerikanischen Westerns unterscheidet. Ja. Also insofern ist es schon unglaublich ein Kind seines Zeitgeistes. Er musste sich, glaube ich, nicht verstellen. Das floss ihm direkt aus der Seele. Wie weit das jetzt ein Personalstil von ihm dann auch noch zusätzlich war, dafür bin ich wirklich zu wenig Historiker, um den dann rauspicken zu können, sage ich mal.
Zu Beginn der 50er Jahre war Martin Böttcher ja als Profi-Gitarrist beim Tanzorchester des Nordwestrundfunks in Hamburg engagiert. Er mochte Jazz. Sie sind ihm, Herr Reuter, einige Male begegnet. Wissen Sie, ob er sich nicht manchmal doch ein bisschen zurückgesehnt hat nach dieser Art Musik, die ja brüchiger sein kann, die anders fließt als diese großen Klangteppiche der Filme, mit denen sein Name eben bis heute verbunden bleibt?
Ja, also gut kennengelernt habe ich ihn nicht, allerdings habe ich ihn oft gesehen und festgestellt, dass er wirklich ein unglaublich positiv wirkender Mensch war, der sehr viel präsent war und der, glaube ich, überhaupt kein Problem mit dem hatte, wofür er stand. Also ich glaube nicht, dass er irgendwie diese Art von Produktionen als einen Job sah, den er wider Willen hätte machen sollen oder sowas. Ich glaube, er musste sich da gar nicht verstellen. Den Eindruck hatte ich gar nicht.
Der Filmkomponist und Arrangeur Martin Böttcher ist vergangenen Freitag, nur 2 Monate vor seinem 92. Geburtstag, gestorben. Über seine Musikalität habe ich mit Ulrich Reuter gesprochen, ebenfalls Filmkomponist, außerdem Produzent und Professor für Filmmusikkomposition in Babelsberg. Ihnen vielen Dank, Herr Reuter.
Gerne.
Vor 20 Jahren fingen finanzstarke Mäzene verstärkt an, zeitgenössische Kunst zu erwerben. Sie wurde ein begehrtes Investitionsobjekt und die Kaufbereitschaft löste einen nie dagewesenen Boom aus, vor allem im angelsächsischen Raum. Mit Kunst ließ sich das Image von Unternehmen prima aufpolieren. Seit einiger Zeit lässt sich allerdings ein Backlash beobachten. Künstlerinnen und Künstler, aber auch das Publikum, formulieren lautstark moralische Ansprüche. Die Fotografin Nan Goldin zum Beispiel will nichts mit der durch Profite der Pharmaindustrie finanzierten Sackler Foundation zu tun haben. Die Sackler Stiftung sponsert Galerien und große Museen wie das Metropolitan und das Guggenheim in New York. Unser London-Korrespondent Robert Rottifer hat sich angesehen, wie die Kritik am Kultursponsoring mit schmutzigem Geld von den USA ihren Weg auf die britische Insel findet.
Ein Frühlingstag in Kensington. Touristen flanieren dem Hintereingang des Victoria and Albert Museum entgegen, wo gerade eine mit Markenlogo beworbene Ausstellung über den Designer Christian Dior stattfindet. Der in futuristischer Ästhetik gestaltete Vorplatz, den sie dabei queren, ist das sogenannte Sackler Courtyard, 2017 feierlich eingeweiht von der Herzogin von Cambridge. Niemand scheint den auf einer spiegelnden Plakette verewigten Namen der Sackler Foundation zu bemerken, die diesen Ort finanziert hat.
Don't mind really. I don't like the modern design anyway, so.
Ihm sei das egal, sagt dieser Mann. Er möge ohnehin kein modernes Design. Nur ein einziger der Passanten hat von der in Amerika brodelnden Kontroverse rund um die Familie Sackler und ihre Rolle im Kultursponsoring gehört. Wie er dazu stehe? Eine komplizierte Frage, die er nicht beantworten kann.
I don't know. It's a complicated question to which I don't have an answer.
Eine Frau, die sich selbst als Künstlerin bezeichnet, stößt sich wiederum weniger am Namen Sackler als am Prinzip des Kunstsponsoring durch Konzerne an sich.
Es macht mich zornig. Statt sich bei der Finanzierung von Kunst auf solche Leute zu verlassen, sollte man eine Kultursteuer bezahlen, um damit all unsere Leben zu bereichern.
Tatsächlich wird die öffentliche Kunstförderung in Großbritannien schon seit den 90ern aus den Profiten der nationalen Lotterie finanziert. Nach der Finanzkrise wurde dem für die Verteilung dieser Mittel zuständigen Arts Council England das Budget radikal um 30% gekürzt. Da wuchs selbst für große Museen und Galerien wie die Londoner Tate Modern der Druck, sich an private Quellen wie die Sacklers zu wenden. Als letzte Woche dort eine Ausstellung der Fotografin Nan Goldin anlief, kam die Galerie dem zu erwartenden Protest der Künstlerin zuvor und kündigte der Sackler Foundation öffentlichkeitswirksam die Zusammenarbeit auf.
So, would you say it would never take money from Sackler again?
Die Direktorin der Tate, Maria Balshaw, fand in einem Fernsehinterview Mut zu Grundsätzlichem.
Kunstsammlungen wurden ursprünglich von Königen, Königinnen, Prinzen und dann reichen Sammlern gegründet, erst später für die Öffentlichkeit oder durch öffentliche Gelder. Kunst ist also immer politisch, denn sie operiert in einem kulturpolitischen Kontext.
Der alte Konsens, dass schmutziges Geld nicht abfärbt, solange es gute Kunst ermöglicht, scheint zu fallen. Nicht zuletzt dank einer neuen Generation von Aktivistinnen und Aktivisten, die ihn immer lautstärker in Frage stellen. Die Protestgruppe BP or not BP hält schon seit 2012 sogenannte Performances in vom Ölkonzern BP gesponserten Institutionen wie der Royal Shakespeare Company, dem Design Museum oder dem British Museum ab. Danny Chivers ist Mitglied der Gruppe. Er sagt, dass BP durch selektives Sponsoring mitbestimmt, welche Sonderausstellungen die großen Schlager im Programm des British Museum werden.
Das zeigt ganz klar, dass Konzerne durch den Gebrauch von Kunst für ihre eigenen Zwecke die Unabhängigkeit der Institutionen und der Kunst beschädigen. Zum Glück gibt es nun eine Gegenbewegung dazu, damit wir nicht zu jenen düsteren Zeiten zurückkehren, als man Kunst nur machen konnte, wenn ein schrecklicher Mensch sie finanzierte.
Die In Zeiten wachsender Proteste zur Bekämpfung des Klimawandels werden Stimmen wie die von BP or not BP ganz sicher nicht so bald verstummen. Und bloß eine dicke Haut alleine wird Institutionen wie dem British Museum dagegen auf Dauer nicht reichen. Denn gerade in Kunst und Kultur sind die Glaubhaftigkeit und deren öffentliche Wahrnehmung letztlich das wertvollste Kapital.
Robert Rottifer über die Infragestellung der Finanzierung von Kunst und Kultur durch Stiftung und Unternehmen, die von unmoralischen Geschäften profitieren. Morgen berichten wir in Fazit über Kultursponsoring in den USA. Die ganzen 6 Folgen unserer Reihe finden Sie natürlich auch auf unserer Internetseite. Es ist tatsächlich so. Neben England und der Schweiz ist Deutschland einer der wichtigsten Standorte für Kunstsammler. Die meisten haben Kinder, die erben und die wiederum entscheiden, ob sie die gesammelten Werke ihrer Eltern zu Hause aufhängen, von Sotheby's unter den Hammer bringen lassen oder ob sie nicht doch eher den Entrümpelungsdienst anrufen und einfach Ballast abwerfen. Sasa Handenschmidt sammelt selber Kunst und arbeitet als öffentlich bestellte Sachverständige für die zeitgenössische bildende Kunst in Europa. In dieser Kombination ist sie konkurrenzlos und ihr Rat wird von Menschen, die Kunst erben, gefragt. Schönen guten Abend, Frau Handenschmidt.
Guten Abend.
Vielleicht ist es ja naiv zu glauben, dass Menschen, denen eine Kunstsammlung vermacht wird, glückliche Menschen sein müssen, denn sie können schließlich frei darüber verfügen. Was für einen Beratungsbedarf haben die?
Zunächst einmal ist Erben ja Schenken von Todes wegen. Also meine Mandanten befinden sich in einer Ausnahmesituation. Sie haben jemanden verloren und sind jetzt zuständig. Und jeder hat ja schon mal ein Geschenk bekommen, für das es schwer fiel, dankbar zu sein. Und meine Betätigungsfelder sind dann Hilfe bei der Bewertung für Erbschaftssteuererklärungen, Auseinandersetzung mit den Miterben, soll geteilt werden, soll verkauft werden. Wie geht's weiter?
Erleben Sie das manchmal auch, dass Kinder die Kunst der Eltern gar nicht erben wollen? Dass es da Widerstände gibt?
Das ist ein ganz häufiger Fall. Das wird nicht immer so direkt ausgesprochen. Aber es gibt viele innere Widerstände, oft ganz einfache, weil man heutzutage ja sehr spät erbt. Das ist eine Folge der demografischen Entwicklung. Die Eltern werden sehr alt und sterben mit über 90, dann sind die Erben selber um die 70 und überlegen, sich kleiner zu setzen und werden dann mit einer neuen Lebensaufgabe konfrontiert. Denn eine Sammlung ist ja nicht eine kleine überschaubare Angelegenheit, sondern eine neue Lebensaufgabe, der man sich stellen soll. Und oftmals wurde die Sammlung schon das ganze Leben über gehasst, weil es in der Wahrnehmung der Kinder jedenfalls zu viel an Aufmerksamkeit gekostet hat, Zuwendung, die sie vielleicht selber vermisst haben.
Nun müssen ja die Kunstobjekte der Eltern einem nicht unbedingt gefallen. Dann kann man sagen, das ist ein Luxusproblem. Erleben Sie, Frau Handenschmidt, dass Erben die innere Logik einer Sammlung oft gar nicht so einfach verstehen?
Sammeln ist Leidenschaft. Leidenschaft und Logik, da gibt es keine zwingende innere Verbindung. Und Kinder haben eine Art extra Enzym für die Lebenslügen ihrer Eltern und entlarven intuitiv richtig, dass es da einen Schatz an Informationen zu heben gibt, der zuvor nicht besprochen wurde. Also ein Luxusproblem stellt sich ja dann, wenn die Sammlung hochwertig ist, wenn es überhaupt eine richtige Sammlung ist, also wenn sie eine innere Verbindung hat. Das ist aber ganz oft gar nicht der Fall, sondern es ist eine assoziative, wilde, leidenschaftliche Ansammlung von Dingen, ein dysfunktionaler Haufen von Dingen im Depot, an der Wand, von Unterlagen, dazugehörigen Verpackungen und Literatur, der man sich gegenüber sieht. Und das ist auch nicht alles unbedingt kostbar, denn nur wenig Kunst steigt. Die meiste Kunst fällt. Der naive Glaube, dass man alles wieder in den Markt geben kann und auch nur annähernd das zurückbekommt, was die Eltern mal eingesetzt haben, der wird sich leider nicht bewahrheiten in den allermeisten Fällen.
Ich kann mir vorstellen, dass man sie ja auch heranzieht, um genau den Aufbau einer Sammlung nachvollziehen zu können, also mit ihrer Hilfe dann eben. Wie aufwendig ist es eigentlich?
Mit Tatkraft, Erfahrung, Humor und Energie kann man das in einem überschaubaren Zeitraum schaffen. Also man blockiert sich nicht auf Jahre, sondern wenn man eines einsetzt oder vielleicht auch nur ein halbes und dranbleibt, kann man die Entstehung einer Sammlung transparent machen, nachvollziehbar machen, so dass man wegkommt von den Geschichten, von den Aphorismen und dahin kommt, was man hat. Und oftmals ist das ein sehr reinigender, transformatorischer Prozess, in dem die Kinder auch einen Zugang finden und die Funktion der Sammlung im Leben ihrer Eltern oder sonstigen Vorfahren so weit nachvollziehen können, dass sie sich in gewisser Weise damit aussöhnen und etwas damit anfangen können.
Sie sammeln, Frau Handenschmidt, selber Kunst. Haben Sie auch Werke geerbt? Und wenn ja, wie leben Sie damit?
Ich habe keine Sammlung geerbt. Ich komme nicht selber aus einer Sammlerfamilie. Aber die Frustration meiner Eltern, dass ich ganz sicher nicht das Haus bewohnen werde, das sie mit ihren Händen aufgebaut haben, diese Frustration ist, glaube ich, dieselbe wie bei Sammlern auch. Und ich versuche in Bezug auf meine eigene Sammlung mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Und ich versuche, ihnen das zu vermitteln, dass die Kunst ihnen nichts nimmt, sondern dass sie mir so viel bringt, dass das mein Leben bereichert. Wenn es gut geht, wird vielleicht eine Leidenschaft für die Kunst allgemein in den Kindern entfacht, sodass sie eine eigene Art finden, mit der Kunst umzugehen und etwas ganz Eigenes sammeln. Leidenschaft ist ja nicht vererbbar. Also ob sie meine Kunst mögen, das wird sich dann zeigen. Aber vielleicht können sie sie wenigstens wertschätzen und verstehen, was sie für mich bedeutet hat.
Die Entrümpelungstipps der japanischen Beraterin und Bestseller-Autorin Marie Kondo, die kann ich wirklich nicht ganz nachvollziehen oder sagen wir mal den Hype darum. Aber offenbar sind ja viele Leute froh, wenn ihnen geholfen wird, Prioritäten zu setzen und das Leben ein bisschen zu verschlanken. Ohne ihnen zu nahe treten zu wollen und das Abstoßen von Alltagsgegenständen nun mit dem Weggeben von Kunst zu vergleichen. Stellen Sie den Leuten, die zu Ihnen kommen, genau diese Frage, also bereitet Ihnen das Bild oder die Skulptur Freude oder vermissen Sie eben nichts, wenn es weggegeben wird, wenn man es wegwirft und verschwinden lässt?
Tja, ob Kunst Freude vermitteln soll, das weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Der berühmte Sammler Harald Falkenberg hat kürzlich gesagt, er kann die Kunst eigentlich gar nicht leiden, er liebt sie nicht. Und das ist einer der wichtigsten Sammler der Welt, sondern er hat die Kunst gesammelt, weil sie ihn aufregt. Und dann, wenn sie ihn aufregt, interessiert sie ihn. Also ist dann die Frage vielleicht, ob die Kunst einen so aufregt, dass sie einem etwas sagt, was über das eigene Leben hinausgeht, dass man sie deswegen braucht. Also vielleicht ist die richtige Frage, brauche ich diese Kunst? Oder verschenke ich sie und ein anderer braucht sie mehr als ich? Ich finde es gut, dass es diesen Ansatz überhaupt gibt, dass man überlegt, in seinem Leben aufzuräumen. Denn das rate ich ja auch Sammlern, die planen, wie soll es in der Zukunft weitergehen, dass sie erstmal bei sich selber anfangen und aufräumen, entscheiden, habe ich das mal geschenkt bekommen oder aus irgendeiner Laune heraus angeschafft und bedeutet das im Gesamtzusammenhang etwas oder bedeutet es nichts. Und erst wenn man seine Sammlung auf Kurs hat, finde ich, kann man sie auch guten Gewissens der nächsten Generation zumuten.
Sasa Handenschmidt arbeitet in Köln als Sachverständige für die zeitgenössische bildende Kunst seit 1960. Mit ihrem Mann betreut sie eine eigene Kunstsammlung. Wer etwas von ihr lesen möchte, kann zum Buch Sieh mich an, Schlüsselmoment einer Sammlungsgeschichte greifen. Ihnen, Frau Handenschmidt, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Insolvenz des mit der Sanierung des Deutschen Museums in München beauftragten Architekturbüros Schmidt Schicketanz und Partner werde laut Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Siebler keine Auswirkungen auf die Arbeiten haben. Der Freistaat begleite das Museum eng bei seiner herausfordernden Aufgabe, sagte der CDU-Politiker. Wir sind uns unserer Verantwortung für diesen Publikumsmagneten und international beachteten Schatz an Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik bewusst, so Siebler. Man wolle das Museum für die Zukunft aufstellen, versicherte der Minister, und habe das auch im Koalitionsvertrag festgehalten. In einem offenen Brief an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron haben zahlreiche Experten einen Notfallplan für das Kulturerbe Frankreichs gefordert. Die Tragödie von Notre-Dame habe es ermöglicht, das Bewusstsein für den Zustand der Kulturdenkmäler zu wecken. Die Unterzeichner forderten, dass der Staat eine aktive Rolle bei der Verteilung von Geldern übernimmt und um Aufmerksamkeit bei den großen Gönnern wirbt. In jedem Dorf in Frankreich gibt es eine Notre-Dame, die manchmal mit den Flammen der Gleichgültigkeit verbrennt, erklärten sie. Der Hollywood-Produzent Steve Golan, der Filme wie Wild at Heart oder Being John Malkovich auf die Leinwand brachte, ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Er erlag den Folgen einer langjährigen Krebserkrankung, wie das US-Filmblatt Hollywood Reporter berichtete. Golan arbeitete unter anderem mit Steven Soderbergh, Spike Jonze und David Fincher zusammen. Als Produzent erhielt er 2016 den Oscar für Spotlight in der Sparte Bester Film. Nach den verheerenden Anschlägen mit fast 300 Toten in Sri Lanka am Ostersonntag hat die Regierung viele Social-Media-Dienste gesperrt. Zu den blockierten Seiten gehören Facebook, WhatsApp und Instagram. Auch YouTube und Snapchat sind betroffen, während Twitter wie gewohnt funktioniert. Auf der offiziellen Regierungswebsite wird erklärt, die Sperrung solle die Verbreitung von Falschnachrichten unterbinden. Die Dienste sollen so lange blockiert bleiben, bis die Hintergründe der Anschläge aufgeklärt seien.
Kaum war die Ankündigung raus, dass ab Ende April in der Tate Britain für etwa ein Jahr ausschließlich Kunst von Frauen gezeigt werden soll, die in den letzten 60 Jahren in Großbritannien gearbeitet haben, da wurde auch schon gemutmaßt, die Stunden der weißen, männlichen Kunstgeschichte seien gezählt. Das wird mitnichten der Fall sein, aber das Tate Museum hat seit 2 Jahren zum ersten Mal eine weibliche Direktion. Und da liegt es auf der Hand, dass Maria Belshaw sich für das interessiert, was Frauen geleistet haben. Heute ist die Show 60 Years eröffnet worden und in London erreiche ich die Hörfunkkorrespondentin Anne Demmer. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
In den Presseankündigungen der Show wurden nur 3 Namen immer wieder hervorgehoben. Der von Mona Hatoum, eine palästinensisch-britische Installationskünstlerin, der von Sarah Lucas, die Fotografien, Collagen, Objekte und Installationen macht. Und Bridget Riley ist dabei. Sie wird in 2 Tagen 88 Jahre alt. Wie viele Künstlerinnen werden denn insgesamt ausgestellt und für welche Bewegung innerhalb der Gegenwartskunst stehen sie?
Ja, es sind insgesamt 60 Werke von 30 Künstlerinnen zu sehen. Filme, Zeichnungen, Gemälde, Skulpturen, Fotografien. Und zu sehen ist beispielsweise auch Susan Hillers Multimedia-Installation. Es war übrigens die erste Videoinstallation, die die Tate überhaupt gekauft hat. Sie gehört zu den Highlights der Ausstellung. Das ist ein kompletter Raum, der wie ein traditionelles Wohnzimmer gestaltet ist. Audio, Fotos, Video, alles das zusammen prägt den Raum. Dann gibt es die Bildhauerin Rachel Whiteread. Sie gehört auch zu den 60 Years Künstlerinnen. Sie gewann 1993 als erste Frau den Turner-Preis und sie ist bekannt für ihre Skulpturen. Unter anderem hat sie einen großen Betonabguss des Inneren eines Gründerzeithauses geschaffen. Und Sineb Sedira kommt da mit ihrer Videoinstallation vor, Mother Tongue. Darin tauschen sich Mutter und Tochter über Kindheitserinnerungen aus und die Muttersprache, Französisch, Arabisch und Englisch. Sedira wurde in Paris geboren. Sie arbeitet jetzt in London. Ihre Eltern stammen aus Algerien. In der Arbeit der Künstlerin geht es also vor allen Dingen um Identitätsfragen. Ja, und es sind Frauen ganz unterschiedlicher Kulturen, die alle in London arbeiten. Und es soll quasi auch ein Dialog zwischen älteren und jüngeren Generationen hergestellt werden.
Und wie sind die Ausstellungsräume gestaltet und gegliedert worden?
Ja, diese 60 Werke wurden auf 9 Räume verteilt, in thematische Sektionen eingeteilt. Strukturen, Porträts und Humor, Eigenartigkeit, das sind diese globalen Oberthemen quasi. Ja, und dann ist es so ein bisschen bunt auch wieder zusammengewürfelt. Also ich fand es relativ viel für diese 9 Räume. Man hat schon das Gefühl, man wird so ein bisschen reizüberflutet. Und eben, was man gemein hat, es sind halt alles Frauen, die in diese neuen Räume gestopft wurden.
Der kleinste gemeinsame Nenner und der gewünschte Dialog, von dem Sie eben schon gesprochen haben, der kommt nicht wirklich zustande?
Natürlich, es sind halt sehr unterschiedliche Künstlerinnen, die wahrscheinlich eben diese Oberthemen schon irgendwie aufgreifen. Aber dann, also man kann jedes einzelne Werk würdigen, aber ich finde, es ist, ja, also ich finde es einfach zu viel in diese Räume gestopft.
Welche Arbeiten von Künstlern sind denn jetzt für eine Weile ins Depot verlagert worden?
Ja, es wurden tatsächlich alle Arbeiten von Männern in dieser Sektion zeitgenössische Kunst der letzten 60 Jahre abgehängt. Davor waren eben in dieser Sektion 48 Kunstwerke, konnte man da sehen, darunter nur 14 Frauen. Unter anderem wurde der Turner-Preisgewinner Chris O'Feely abgehängt oder auch Richard Hamilton, einer der frühesten Vertreter der britischen Pop-Art. Und diese Hängung mit diesem Fokus auf Frauen soll erstmal ein Jahr lang bestehen bleiben.
Ist denn die neue Hängung in der Tate Britain überhaupt Gesprächsstoff in Großbritannien?
Es wird in den britischen Medien natürlich darüber berichtet. Also man setzt sich damit auseinander. Es gibt eine Diskussion darüber. Es soll noch einiges passieren, auch im nächsten Jahr. Die gesamte Sammlung in der Tate Britain soll neu strukturiert werden. Bildtexte werden neu formuliert. Der Fokus soll auch auf Kunst gerichtet werden, die bislang vielleicht noch nicht so viel Beachtung gefunden hat. Themen wie Gender und Diversität sollen aufgegriffen werden. Und es soll auch Einzelausstellungen geben, die den Fokus auf Künstlerinnen richten. Auch in der Tate Modern übrigens. Ziel ist es, bei zeitgenössischen Ausstellungen eine Geschlechtergleichheit von 50-50 zu erreichen, 50-50. Die Vielfalt der Kunst von allen Kontinenten und Ethnizitäten soll vermittelt werden und eben auch neue Schichten sollen dadurch angezogen werden. Also die gesamte Gesellschaft soll teilhaben.
Wir fanden es in der Fazit-Redaktion schon erstaunlich, dass die Ausstellung zwar sehr schön angekündigt wird, aber vom Museum sich selbst niemand zur Entscheidung, nur Werke von Frauen zu zeigen, äußern möchte. Ist das eher Zufall? Meinen Sie das, Frau Demmer? Oder hängt man das Thema in Großbritannien vielleicht doch einfach tiefer als hier?
Ja, die Tatsache, dass es diesen neuen Frauenschwerpunkt gibt, das ist natürlich löblich. Trotzdem ist es schon bemerkenswert. Heute war die neue Hängung mit dem Frauenfokus zum ersten Mal zu sehen. Wenn man in das Museum reinkommt, werden die ganzen Sonderausstellungen beworben. Große Plakate für die Van Gogh-Ausstellung sind zu sehen. Aber auf diesen neuen weiblichen Schwerpunkt wird so gar nicht aufmerksam gemacht. Fragt man Museumsmitarbeiter an der Information, sind die erstmal überfordert, wissen gar nicht, dass es diesen neuen Schwerpunkt gibt. Die Direktorin der Tate Britain, Mariam Balcher, hat bereits in einem Interview vor einigen Monaten gegenüber britischen Medien gesagt, dass sie hofft, dass diese neue Hängung gar nicht auffällt, dass es einfach ganz normal ist. Aber ich finde, an diesem Punkt sind wir einfach noch lange nicht. Und es ist etwas Besonderes und darauf muss man aufmerksam machen, um dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass Frauen in der Kunst nach wie vor benachteiligt sind. Und so hat man das Gefühl, da werden die Frauen wieder versteckt.
Das Londoner Museum Tate Britain hat seine Dauerausstellung zeitgenössischer Kunst neu arrangiert und für mindestens ein Jahr sämtliche Werke von Männern abgehängt. In der Sektion für britische Kunst seit 1960 sieht man nun ausschließlich Arbeiten von Künstlerinnen und über die habe ich mit Anne Demmer gesprochen. Danke Ihnen, Frau Demmer. Und weil solche Aktionen immer Nachahmung finden, plant auch die Alte Nationalgalerie in Berlin 2019 eine Schau nur mit Künstlerinnen. Zwei Brüder. Der eine zieht in den Krieg nach Syrien, der andere schlägt sich als Taxifahrer durch. Beide sind in der Pariser Vorstadt aufgewachsen und haben eine sehr ähnliche Sozialisation durchlaufen. Der Jüngere radikalisiert sich, der Ältere arbeitet mit der Polizei zusammen. Für die Genauigkeit, mit der Mahir Güven in seinem Debütroman beschrieben hat, wie ein Jugendlicher für fundamentalistisches Denken anfällig wird, sind ihm gleich mehrere Preise verliehen worden. Dirk Fuhrig hat den Autor getroffen.
Mahir Güven wohnt ganz oben in einem schönen Altbau. Es ist einer der ersten Frühlingstage, als ich ihn in Hamburg-Winterhude besuche.
Ich lerne Deutsch seit November. Also es hilft mir zu Deutsch sprechen und für Leben.
Seine Freundin arbeitet seit vergangenem Herbst an einem Hamburger Forschungsinstitut. Mahir Güven ist ihr aus Paris hinterhergezogen.
Jetzt bin ich Hausmann.
Er hat sich ein Coworking-Space gemietet, sitzt gerne in den Cafés rund um die Alster und schreibt an einem neuen Buch. Mair Guvens Roman Zwei Brüder wurde in Frankreich als bester Debütroman ausgezeichnet. Und das trotz oder wegen des unkonventionellen Stils. Das Buch ist in einem coolen Banlieue-Jargon geschrieben.
Die Sprache ist Ausdruck des Denkens. Alle Leute in meinem Alter, so um die 30, sprechen in der Jugendsprache, in diesem Argot. Künstler prägen heutzutage die Sprache auch sehr. Vor allem die Rapper. Und da ich einen sehr realistischen Roman schreiben wollte, konnte ich keine zu ausgefeilte, zu literarische Sprache wählen. Also keinen Stil, den man nicht im Gespräch verwendet, sondern höchstens liest.
Mair Guven wurde 1986 in Nantes an der Atlantikküste geboren. Seine Eltern stammen aus der Türkei, die sie nach dem Militärputsch 1980 verlassen haben. In Zwei Brüder schildert er, dass sich junge Menschen, auch wenn sie in ähnlicher Umgebung aufgewachsen sind, ganz unterschiedlich entwickeln können.
Der eine Bruder hat eine ausgezeichnete Schulbildung, aber er kommt auf die schiefe Bahn. Und der andere Bruder, der auf der Schule überhaupt nicht klar kam, schlägt sich mit seiner praktischen Intelligenz durchs Leben.
Der Roman zeichnet ein Milieu und eine familiäre Konstellation nach, wie sie auch bei den Attentätern vom Januar 2015 zu finden waren.
Es waren ja auch zwei Brüder, die in Paris aufgewachsen sind, die das Attentat auf Charlie Hebdo begangen haben. Ihre Mutter hatte rein gar nichts mit dem Islamismus zu tun. Sie war noch nicht einmal besonders religiös. Aber sie hat sich ab und an ein bisschen prostituiert und mit Drogen gehandelt. Daher hat man ihr die beiden Kinder weggenommen und sie in ein Jugendheim gebracht. Sie wurden Kleinkriminelle, Rapper und sind schließlich zum Islam konvertiert.
Sie haben ihr Leben verbockt, meint Guven. Wie viele andere Banlieue-Kids seien sie aber auch das Ergebnis einer mangelhaften Bildungspolitik.
Ich habe früher in einer Fußballmannschaft gespielt. Einer von uns, die Nummer 10, hatte keinerlei Ausbildung. Aber er war ungeheuer brillant, lustig, zynisch, hatte eine absolut originelle Sicht auf die Welt und konnte die unglaublichsten Metaphern erfinden. Er hatte einen Beruf, der heutzutage ausgestorben ist. Er hatte sich auf das Klauen von Autoradios spezialisiert. Er war nicht für die Schule gemacht, beziehungsweise die Schule war nicht für ihn gemacht, obwohl er so intelligent war.
Die Pariser Attentäter stehen als vages Vorbild hinter Guvens Buch. Ihm geht es vor allem darum, die Mechanismen zu verstehen, die junge Menschen dazu bringen, sich einer Ideologie zu unterwerfen.
Et souvent, ce sont des gens intelligents, utopistes, trop utopistes.
Oft sind es die intelligenten Utopisten, die eine allzu romantische Sicht auf die Welt haben, die sie in Gut und Böse einteilen, die ihre Intelligenz verschwenden. Und das hat mich wirklich beschäftigt. Umso mehr, als ich auch selbst so ein Utopist hätte werden können. Als ich 20 war, war mein Idol Che Guevara und ich wollte Länder befreien.
Bei Guven sind die Utopien schon früh einem lebenspraktischen Realismus gewichen. Um aus dem Migrantenmilieu, in das er hineingeboren wurde, aufzusteigen, studierte er Jura und Wirtschaft, arbeitete dann in einem schönen Anzug, wie er selbst ironisch erzählt, in der Pariser Bürostadt La Défense. Bevor ihn über den Umweg bei einer Zeitung die Liebe zur Literatur packte und er Zwei Brüder schrieb. In unserem Gespräch betont er, wie wichtig es ihm ist, über Gewalt, Fanatismus und Religion nachzudenken.
Wir dürfen nicht überreagieren. Man darf die Freiheit nicht preisgeben. Dazu gehört auch die Glaubensfreiheit. Ich selbst bin Atheist und habe sehr lange gebraucht, um tolerant zu werden. Früher dachte ich, die Gläubigen sind etwas weniger intelligent als ich. Heute bin ich der Meinung, jeder kann glauben oder machen, was er will. Und ich ertrage es nicht, wenn jemand einem anderen vorschreiben will, was er zu denken hat.
Mair Guven, der im französischen Nantes geborene Neuhamburger, hat den 2017 geschriebenen Roman Grand Frère veröffentlicht. Die deutsche Übersetzung ist unter dem Titel Zwei Brüder im Aufbau Verlag erschienen. Dirk Furich hat den 33 Jahre alten Autor zum Gespräch getroffen. Der Schriftsteller Max Frisch hat über das Tagebuchschreiben gesagt, es sei eine Art Notwehr. Ein Versuch, mit dem Leben fertig zu werden, indem man Dinge ausspricht, die man vielleicht vor einem anderen niemals benennen könnte. Das Tagebuchschreiben ist etwas sehr Intimes und etwas zugleich Nützliches. In Italien, wo offenbar überdurchschnittlich viele junge Menschen Tagebücher führen, gibt es sogar ein nationales Tagebucharchiv. Seit einiger Zeit werden dort auch die Einträge von Einwanderern aufgehoben. Thomas Migge hat das Archiv in der Toskana besucht und mit jungen Migranten gesprochen.
Ich hatte hier keine Freunde, niemanden, keine Familie, nichts. Ich litt unter Bulimie und alles wurde immer schlimmer. Ich hatte keinerlei soziale Kontakte. Azzurra, so ihr neuer Name in Italien, ist es gelungen, von Nigeria nach Italien zu fliehen. In ein Land, in dem sie als Mensch mit Albinismus sicher leben kann, während sie in ihrer Heimat von aggressiven Angriffen bedroht war. Der 18-jährige Ibrahim ist aus Mali geflohen. Seine Familie wurde von IS-Terroristen erschossen. Seit 3 Jahren lebt er in Italien. Meine Kindheit war ein Drama voller wirklich schlechter Erfahrungen. Mein Traum ist es, irgendwann einmal in mein Land zurückkehren zu können, um dort eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Azzurra und Ibrahim begannen in Italien in einem Auffanglager für Einwanderer Tagebuch zu schreiben. Die Idee dazu kam von den Mitarbeitern des Progetto Dimi. Dimi steht für Diari Multimediali Migranti, zu Deutsch Multimediale Migrantentagebücher. Alessandra Landucci ist eine der Mitarbeiterinnen des Tagebuchprojekts. Unser vordringlichstes Ziel ist es, den Einwanderern die Möglichkeit zu geben, uns ihre Geschichten zu erzählen, uns für sie zu sensibilisieren. Und Tagebuchschreiben hilft diesen Menschen auch dabei, traumatische Erlebnisse ein wenig aufzuarbeiten. Wir unterteilen die Autoren in 3 Kategorien, Frauen, Männer und Kinder. Grundidee des öffentlich finanzierten Projektes ist es, auf regionaler Ebene den Dialog mit Einwanderern zu vertiefen. Angesichts einer immer ausländerfeindlicheren Stimmung in Italien sei das mehr als sinnvoll, meint Carlo Valdese vom Progetto Dimi. Die Geschichten dieser Menschen werden Teil unserer Geschichte sein. Ihre Erfahrungen kommen ja sonst viel zu kurz. Klar, Einwanderer sieht man im Fernsehen, aber immer nur als Opfer. Wir hingegen wollen diesen Menschen die Möglichkeit geben, mehr von sich preiszugeben. Deshalb ist es wichtig, das Material zu sammeln und zu publizieren. Wenn ein Tagebuchschreiber bereit ist, seine niedergeschriebenen oder sonst wie festgehaltenen Erlebnisse den Mitarbeitern von Dimi anzuvertrauen, werden diese in der städtischen Bibliothek in Pieve untergebracht. Hier können sie auch eingesehen werden. Die Organisatoren des Projekts laden regelmäßig Schulklassen aus der Toskana und Tagebuchautoren in ihre Bibliothek ein. Bei diesen Treffen lernen die meisten jungen Italiener zum ersten Mal überhaupt Einwanderer persönlich kennen. Aus erster Hand und nicht durch Medien oder beeinflusst durch politische Polemiken erfahren die Zuhörer von Flucht und den Schwierigkeiten in Italien, aber auch von den positiven Seiten des Exils. Stefano Alacqua und seine Kollegen vom Progetto Dimi machen den Autoren keinerlei Vorgaben, wie und wie oft sie Tagebuch schreiben sollen. Wir lassen den Autoren der Tagebücher die Freiheit zu schreiben, was sie wollen. Uns interessieren die unterschiedlichsten Tagebuchformen. So verfügen wir über Tagebücher in Form von Blogs, von Videointerviews und in Papierform. Einige der Tagebücher werden bei dem jährlich in Pieve stattfindenden Tagebuchfestival präsentiert. Eine Jury aus Journalisten und Mitarbeitern von NGOs wählt jeweils 2 Tagebücher aus. Literarische Kriterien fallen bei der Wahl nicht ins Gewicht. Primäres Auswahlkriterium ist die, so heißt es in den Preisstatuten, dramatische Dichte der beschriebenen Erlebnisse. Alfredo Maina vom Progetto Dimi. Dimi ci permette di leggere. Mit der Bibliothek, dem Tagebuchpreis und den Veranstaltungen wollen wir dem Thema Einwanderung mehr Platz als gewöhnlich einräumen. Dieses Thema ist in Italien zum Spielball der Politik und der Medien geworden. Was Einwanderung tatsächlich ausmacht, was diese Menschen erleben, kommt dabei immer zu kurz. Wir lassen die Betroffenen selbst zu Wort kommen. Doch wie lange das in Pieve noch möglich sein wird, ist unklar. Im Mai stehen Kommunalwahlen an. Der Bürgermeisterkandidat der rechtsnationalen und ausländerfeindlichen Partei Lega erklärte bereits, dass er die öffentliche Finanzierung des Tagebuchprojekts wahrscheinlich canceln werde.
Thomas Migge über das Tagebuch im Tagebucharchiv im toskanischen Pieve und seine nicht ganz so sichere Zukunft. Und jetzt hören wir Tobias Wenzel, der die Kulturseiten vom 23. April schon gelesen hat.
Was war schlecht in der vergangenen Woche, fragt die Taz, wie immer zu Wochenbeginn, Friedrich Küppersbusch. Und der antwortet dieses Mal, wenn das der Frühling ist, wie wird dann der Sommer? Tauwetter? Fragt Frank Herold im Tagesspiegel mit Blick auf die Lage in Russland. Nach der Aufhebung des Hausarrestes gegen den Regisseur Kirill Serebrennikov scheint es nun auch im Gerichtsprozess gegen ihn eine Wende zu geben. Es gehört zu den ungeschriebenen Gesetzen der russischen Justiz, dass eine Anklage in mehr als 90% aller Fälle zugleich auch eine Verurteilung bedeutet, schreibt Herold. Dahinter steht die Logik, dass es die Autorität staatlicher Organe untergräbt, wenn sich zwei ihrer Verkörperungen, die Staatsanwaltschaft und die Richter, öffentlich widersprechen. Im Fall Serebrennikov, dem vorgeworfen wird, Fördergelder hinterzogen zu haben, was viele außenstehende Beobachter als Vorwand für einen politisch motivierten Prozess deuten, hole der Richter nun aber überraschenderweise eine zweite Meinung ein und habe Gutachten bestellt. Für einige Intellektuelle und Künstler Russlands ist das ein Beleg für das neue Tauwetter und einen freundlicheren Kurs Putins gegenüber den Künsten. Frank Herold zerstört aber die Hoffnung im Keim. 70% aller Russen sehen die historische Rolle des Diktators Stalin positiv, einschließlich der Repressionen jener Zeit, gibt er das Ergebnis einer aktuellen Umfrage wieder und zitiert den Publizisten Andrei Kolesnikow so: Das ist kein Tauwetter, das ist, wie immer bei uns, Schneematsch. Vom russischen Schneematsch in den irakischen Trümmerstaub. Milo Rau hat mit eigenen Schauspielern und irakischen Künstlern in der ehemaligen IS-Hochburg Mosul eine sehr freie Version der Orestie von Aischylos geprobt und gefilmt. Milo Rau und seine Mitstreiter sind so etwas wie die Blauhelmtruppe des europäischen Theaters, erklärt Christine Dössel in der Süddeutschen Zeitung. Und zum Theaterabend Orest in Mosul? Auf Video ist eine gespielte Strangulierungsszene zu sehen. Agamemnon, der belgische Schauspieler Johann Leissen, erwürgt quälend langsam eine verschleierte junge Frau, die irakische Darstellerin der Iphigenie. Sie quiekt, röchelt, presst den letzten Atem heraus, während die Männer in langen Gewändern ungerührt zuschauen. Videoszenen wie diese lasse Rau dann auf der Theaterbühne nachspielen. Theatralisch wird an diesem Abend nicht viel geboten, urteilt Dössel. Als Zuschauer bleibt man im interessierten, eher politisch rational als emotional stimulierten Dokumentarfilm-Betrachtungsmodus. Grete Götze findet in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schärfere Worte. Der Regisseur verwechsle wieder einmal politischen Horrortourismus und zeitgemäßes Theater. Was denn in dieser Woche besser werde, fragt die Taz Friedrich Küppersbusch, und der bleibt beim Wetter. Ich kann wieder über Regen schimpfen. Über Regen hätte sich der Maler Gerhard Richter sicher gefreut, wenn der in seine Altpapiertonne gelangt wäre und seine weggeworfenen Entwürfe in wertlosen Matsch verwandelt hätte. Aber die Tonne war wohl gut verschlossen oder trocken untergestellt. Ein Mann hat laut Anklage nämlich 4 Entwürfe aus der Tonne entwendet und versucht, sie bei einem Auktionshaus unterzubringen. Schätzwert 60.000 Euro. An diesem Mittwoch wird die Sache vor dem Kölner Amtsgericht verhandelt, meldet der Tagesspiegel. Das Gericht muss nach Angaben einer Sprecherin nun klären, ob es sich bei der Tat tatsächlich um Diebstahl handelte. Also, befanden sich die Skizzen noch in Richters Eigentum, obwohl er sie draußen in den Müll geworfen hatte?
Interessante Frage, denn Besitz und Eigentum sind eben nicht dasselbe. Tobias Wenzel hat für uns die Feuilletons vom Dienstag gelesen. Und das war Fazit mit Sigurd Brinkmann.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.